Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Simba, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Sebastian, was verbraucht am meisten Zeit beim Einrichten eines Laptops?
Arbeiten.
Am meisten Zeit?
Ja.
Die Updates, ich warte die ganze Zeit. Also ich sitze jetzt nicht da und warte auf das.
Windows. Ja, wird jetzt langsam Zeit, das mal zu überlegen, doch abzugeben, oder? Willst du es unbedingt behalten? Wie sieht das aus?
Ja, jetzt würde ich sagen, im Moment ist die Zeit zum Durchpowern, weil wir haben ja nun mal gerade einen Riesenboost an Leuten. Und dann ist die Zeit zum Überlegen, wie man das in Zukunft regelt. Vor allem, weil ich jetzt nicht schon 30% meiner Zeit mit Laptops, die irgendwo an der anderen, in einer anderen Stadt kaputt gegangen sind, beschäftige. Und das wird ja dann nicht weniger. Ich frage mich, warum gehen die Dinge alle kaputt? Man könnte jetzt sagen, naja, die Geräte, die wir kaufen, sind vielleicht zu günstig und deswegen sind sie nicht so zuverlässig. Daran glaube ich nicht. Das sind alles einigermaßen hochwertige Dinger. Vielleicht ist das, weil du die mit DHL verschickst und die dann einfach durch die Gegend geschmissen werden auf ihrem Weg.
Schon möglich. Kann damit zu tun haben.
Das ist auch ein neues Phänomen, ne? Dass so viele gerade kaputt gehen, Sebastian. Das hattest du vor ein paar Monaten noch nicht das Problem, oder?
Ja, das ist eine Frage von, wie viel Zeit habe ich Bock da reinzustecken, um das selber zu klären. Aber jetzt haben wir ja teilweise wirklich kaputte Geräte zurückgekriegt, wo der Fehler nicht zu finden ist. Naja, ich labere euch jetzt nicht noch eine Stunde damit voll. Ja, dieser Prozess muss verbessert werden. Aber sagen wir mal, Richtung Mitte Februar fangen wir damit an.
Gut. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen mir was auflisten lassen. Da gibt es doch ein paar coole Möglichkeiten vielleicht, wie sich Laptops auch automatisch von alleine einrichten und so. Mhm. Und jetzt habe ich gerade gedacht, für den technischen Support vielleicht so ein kleiner Laden in irgendeinem Dorf und dann so eine Kooperation, dass die das immer zugeschickt kriegen, wenn jemand ein kaputtes hat.
Schön outsourcen.
Ja, aber ich erinnere mich noch, die Läden, ich habe dreimal oder so meinen Computer in meinem Leben weggebracht und er war danach jedes Mal Schrott und ich habe trotzdem 200 Euro bezahlt. Also das war nie gut. Die Leute haben halt auch alle nur so Halbplan. Okay, aber da lasst mich kurz eine Mini-Info streuen. Haben für ihre Projekte in Zukunft eine Stellenanzeige für Programmierung gestellt. Und Stellenanzeige ist so lala, das heißt, sie suchen eigentlich eine freiberufliche Person, die sie pro Projekt dann stundenweise beschäftigen können. Und das ist dann natürlich auch innerhalb des dafür investierten Budgets. So. Und sie haben tatsächlich einige sehr relevante Bewerbungen bekommen, die so, wie ich nie gedacht hätte, total von so einer Anstellung profitieren würden. Und denen sozusagen noch nicht 100.000 Euro im Jahr gezahlt werden muss, sondern die sind sehr, sehr einverstanden mit diesem Gehalt, das wir anbieten können und hätten richtig Bock loszulegen. Und das wollte ich nur mal kurz sagen. Da ist Licht am Ende eines Tunnels. Ich glaube, es gibt doch einige Leute, die da zu uns passen könnten. Und möglicherweise könnten dann Leute, die jetzt für den Inkubator hier und da ein paar Projekte machen, auch mit 20 Stunden in die Zentrale einsteigen noch nebenbei oder sowas. Ne? Da müsste man dann mal drüber reden.
Ja, perfekt. Ja, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Super. Leute wollen etwas Sinnstiftendes machen. Keine Konfiguratoren für irgendwelche Autofelgen. Okay, aber kurze Frage. Aber vielleicht, Theo, vielleicht ist das nochmal ein Deep Dive mit dir irgendwie. Vielleicht hast du nochmal eine Viertelstunde.
Geht es um das Thema hier? Aber da würde ich noch gerne was sagen mit den Programmierern dazu.
Achso, ja, dann lasse ich dich vor.
Okay, dann nur dazu, ist es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, sich genauso, wir werden ja langfristig oder mittelfristig mehr Programmierer brauchen und unser Digitalisierungsgrad entscheidet über das Gelingen der ganzen Geschichte hier am Ende des Tages. Das muss uns klar sein. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, weil dieses Argument immer, man muss hier noch nicht 100.000 Euro zahlen und bla bla. Wir haben jetzt mit Forschung und Entwicklung, wir haben das DA-Team, da wird vielleicht noch demnächst was dazukommen. Wir haben theoretisch immer mehr Punkte, wo wir theoretisch niedrigschwellige Angebote machen können, wo Leute einsteigen mit ihrem nebenbei Programmieren, um uns da zu unterstützen. Und die Leute finden das dann so geil bei uns, dass wir sie uns finden, programmieren sie gut, dass wir uns die Leute so quasi ranziehen. Der Bedarf wird höher, sie machen mehr Stunden und irgendwann sind sie fertige Programmierer für unsere Unternehmen quasi. So verhindern wir, dass wir, also so können wir einerseits noch Unerfahrene, die vielleicht noch nicht das Skill-Level haben, das wir vielleicht bräuchten, können wir den Leuten beibringen, indem wir ihm erstmal mit wenigen Stunden und vielleicht mit noch nicht so extrem anspruchsvollen Dingen irgendwie Tätigkeiten geben, die auch gebraucht werden. So können sie sich steigern. Es gibt ein Tech-Austausch-Team und dann haben wir unsere eigene Programmiererfarm im Grunde und sind nicht davon abhängig, irgendwann bei Stepstone oder weiß ich was, einen Personaldienstleister zu suchen, der uns Programmierer ranholt, die auf unser Profil passen oder so. Weil wir nicht mehr Glück haben wollen. Also das einfach nur als Gedanke, wenn wieder dieser Bedarf besteht, dass wir das immer bedenken.
Das ist dann halt nochmal auch, also wenn man so richtige Projektbündel abgeben will, ne, auf dem aktuellen System, also Friedrich schraubt da ja seit 2015 dran und dementsprechend ist halt der Code ja auch gewachsen. So. Und ich glaube, wenn man wirklich so ein Farming aufmachen will, ich glaube, dann müsste man halt programmiertechnisch, architektonisch wahrscheinlich das Ding auch nochmal sauber machen. Also nicht nur ein Teil, so wie das, was Spaß GmbH ja jetzt macht, sondern dass man das mit dem Special Sitter arbeitet, mit dem Dashboard, dass man das auch nochmal refactored. Das ist halt die Frage, ob es sonst Sinn machen würde, das einmal nochmal auch nebenher aufzusetzen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Runde, worüber wir uns auch nochmal unterhalten können. Ich habe eine andere Frage, nämlich woher wissen wir, in welchem Bereich wir wie viele Leute dieses Jahr einstellen können?
Theoretisch aus der Budgetplanung, aber die ist ja fließend.
Also treffen wir hier zu fünf die Entscheidung, welche Leute wir einstellen oder nicht? Oder
nö, jeder Standort trifft diese Entscheidung für sich und lässt sich immer...
Standorte planen für das Jahr, wie viel das Minimum ist, mit dem sie auskommen, beziehungsweise das Maximum, dass sie wachsen können mit mehr Personal. Dann wird das so ein bisschen von Theo autorisiert sozusagen oder Plausibilität überprüft. Ansonsten, wenn da extra Stellen dazukommen, dann fragen sie nach. Wir haben darum gebeten, dass wir dann nochmal gefragt werden und vielleicht auch die Leute kennenlernen können. Das wurde aber nicht so richtig doll umgesetzt. Und als letztes, genau, diese Stellen, wie zum Beispiel mit dem Inkubator und so, ne, die wurden jetzt aus dem Nichts geschaffen und diese Extra-Programmierer sind ja ausdrücklich aus ihrem Budget bezahlt. Insofern, sonst hätte ich mich jetzt darüber geärgert.
Genau, aber diese Situation, wenn wir haben, ne, die Standortleitung, die kann man ja schon auch nicht messen. Aber man kann ja sagen, okay, wenn du jetzt mit der Standortleitung irgendwie 20 Familien mehr irgendwie akquirieren kannst oder vermitteln kannst, dann kommt man irgendwann zu diesem Break-Even. Aber das schaffen wir ja nicht mit weiteren Entwicklern für das System oder auch mehr Leute in der Abrechnung. Also was sind da die Metriken bisher gewesen?
Ja, einverstanden. Das sind Sachen, die müssen im Voraus finanziert sein, ne? Standortleitungen lässt sich ein bisschen leichter ausrechnen. Es gibt immer noch diese Zielvorgabe, dass es dann eben dass eine bestimmte Umsatzschwelle sozusagen anteilig nicht überschreitet, unser gesamtes Verwaltungsteam. Das hilft auch ein bisschen beim Steuern. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine zentrale neuen Programmierer mit dazu setzt, dann ist das eine Stelle, über die wir ernsthaft nachdenken müssen, ob wir das uns leisten können. Bei Standortleitung gibt es immer noch dieses extra Argument, naja, wenn die jetzt anfängt, wie du sagst, dann habe ich in 2 Monaten 60.000 Euro mehr Umsatz. Und das gibt es bei Menschen wie mir nicht.
Okay, das heißt, ich müsste für jede Person, die in der Zentrale anfängt, ob es jetzt Programmierung ist oder halt noch eine weitere Verwaltungsperson, so ein bisschen so einen Case aufbauen. Ne? Man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, jetzt gerade brauchen 5 Leute in der Verwaltung für die KÜ, um die irgendwie händisch einzutragen, brauchen sie in Monat X, brauchen sie dafür 30 Stunden. Wenn ein Programmierer, wenn ich den da jetzt irgendwie 10 Stunden ransetze, der die Funktion umbaut oder bla bla bla, der braucht dafür 10 Stunden, dann rentiert sich das ja schon, dass dieses Projekt halt mit einem weiteren Entwickler umgesetzt wird.
Ja, also im Grunde läuft es ja, also die Planung ist ja bedarfsgerecht. Ne? Es gibt nicht ein vorgegebenes Budget und das muss sich gehalten werden, sonst ist Pech, sondern es ist eher jeder Standort, du in dem Fall potenzieller Sprecherin für die Zentrale, hast einen Workload zu bewältigen oder ein Ziel und hast daraus ergibt sich für dich ein Personalbedarf. Dieser Personalbedarf wird erstmal einfach wahrgenommen Und mit dem wird kalkuliert und dann wird geschaut, was bedeutet das? Was müssten wir tun, damit es geht, wenn wir feststellen, dass es zum aktuellen Standpunkt nicht geht? Das wäre im Grunde die Konsequenz dessen. Kann darauf verzichtet werden? Müssen wir irgendwo anders an irgendwelchen Schrauben drehen, um es möglich zu machen? Genau, das sind dann die Fragen, die sich danach stellen. Aber erstmal, und so läuft auch die Planung aktuell ab, die Leute sagen mir ihren Bedarf. Ne? Ich habe jetzt in Dresden auch, die stellen ja auch zwei Leute noch dieses Jahr ein. Und dann kann man ja auch schauen, was bedeutet das finanziell? Obwohl zum Beispiel in Dresden zwei Leute mit dazukommen, geht der Anteil der Verwaltungskosten im Standort zurück im Vergleich zu 23, weil das geplante Wachstum höher ausfällt. So. Wenn es jetzt mehr gewesen wäre, hätte man halt sagen müssen, gut, dann müssen wir halt die Zielsetzung ändern. Ne? Ihr denkt, ihr braucht das, dann macht das, aber dann eben mit dieser Voraussetzung sozusagen. Oder das müssen wir dabei beachten. Dann müssen wir halt besser sein, mehr Stunden, mehr Umsatz generieren. Und so weiter.
Okay, dann würde ich vorschlagen, dass Sebastian für uns mit Theo dann einmal zusammensetzen, ne? Sobald wir diese Szenarien aus dem Workshop haben, aus dem zweiten Teil des Workshops, wie wir uns mittelfristig aufstellen wollen, um zu gucken, was drin ist und was nicht.
Ja, also ich habe jetzt eine Liste zumindest von allen, die in der Zentrale tätig sind und was die uns kosten in diesem Jahr, von allen aktuell, aber genau, ich weiß nicht, was noch geplant ist. Da kommt ja auch ständig was dazu. Roboto-Entwickler muss ich auch noch mit reinmachen.
Theo, brauchst du das jetzt, also diese Woche? Oder ist das etwas, was wir gemeinsam planen sollten?
Sobald der Bedarf klar ist.
Ja, okay.
Ich habe noch eins, aber was ist mit euch? Habt ihr noch was?
Ich habe ein Mini-Mini-Thema. Es kann gerne ganz zum Schluss sein.
Nee, mach lieber ein kleines dazwischen. Das passt ganz gut.
Okay. Oh, ich glaube, das ist für euch überflüssig, darüber zu reden. Aber ich habe wirklich im Nachgang noch gedacht, wo das Thema war mit Wertschätzung und so, dass ich dachte, ich möchte es einführen, dass auch alle auf der Verwaltungsebene irgendeine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag bekommen. Das ist was total Kleines, aber ich glaube, das kann auch große Auswirkungen haben.
Allerdings würde ich dann einigermaßen strenge Vorgaben machen, was da drin sein soll.
Ja.
Und dann denk noch dran, dass die dann wieder rumnerven, beweist mal, dass es nicht über 40 Euro sind, zeig mal die Belege und so. Es ist ja immer ein bisschen anstrengend, Geld auszugeben für Kollegen und Kolleginnen, weil dann man irgendwie das da zum Lohn mit dazu rechnen muss, wenn es eben diese Grenzen nicht überschreitet.
Weil dein Gewinn sinkt, wa? Kapitalistenschwein.
Ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, in jeder kriegt ein fettes Paket mit Champagner drin oder so, sondern einfach eine Karte, irgendein...
So, ja, dann will ich da auch gar nichts haben.
Oh Mann, ey, ne, aber... Ja, so als Aufmerksamkeit. Also wir haben das ja als Standort gemacht für die Sitter und das ist cool. Und ja, genau, muss man gar nicht groß thematisieren. Wenn ihr sagt, ihr habt nichts dagegen, will ich mir mal was überlegen. Ich glaube, das ist eine kleine Geste, die bestimmt schön ist.
Aber warum willst du das mit dem Geburtstag verbinden? Da kriegt man auch eh schon so viel Kram. Macht doch lieber, wenn ihr irgendwie den nächsten Umsatzrekord gebrochen habt.
Dann gibt's den Champagner.
Ja, meine Mutter hatte bestimmt da schon das richtige Paket mit vielen kleinen Holzblumen bereit.
Ja, tatsächlich. Oh, also ich möchte da echt eh nicht auf die Füße treten, aber also so ein Ultra-Kitsch ist mir dann auch nur immer zu drüber. Also ich glaube, wir müssen uns da einigen. Aber ihr geht an sich mit irgendeiner Kleinigkeit, irgendeiner Karte und dass wir da sowas etablieren und dann bespreche ich mich da mal. Und,
ja. Wie wäre es mit alten, kaputten Laptops? Dann wird wenigstens los.
Oh, Sebastian, kannst du bitte nicht ausklappen?
Ich bin auch dafür.
Hier ist unser Müll. Bitteschön.
Ihr seid so furchtbar, ey.
Ich habe auch recht viel im Keller, ne? Könnte ich auch mit dazu gehen.
Und neulich hat unsere Haustür nicht mehr geschlossen und dann in unserer Haus-WhatsApp haben sich alle beschwert und jetzt macht man die Tür hübsch zu, sonst brechen die den Keller ein, das will wohl niemand und Stefan war echt so kurz davor zu schreiben, oh doch, bitte.
Das ist doch eine gute Frage wegen Bestehlen. Ich wurde schon mal richtig bestohlen, richtig doll. Da würde mich mal interessieren, was eure Erlebnisse da sind. Ich kann das in zwei Sätzen sagen. Mein Opa hat mir mal ein ganz teures Fahrrad gekauft zur Ausbildung, zum Ausbildungsstart, 1.000 Euro oder so. Und ich habe in Berlin Wedding gewohnt und habe das immer ordentlich in den Keller gebracht und richtig abgeschlossen und so hinter so Gittern und allen Kram. Und da sind die tatsächlich... muss ich beobachtet worden sein und an einem Morgen waren alle Türen offen und da war auch eine Feuerschutztür, eine richtige. Die war aber auch aufgebrochen. Und dahinter haben die das Gitter so hochgebogen und das Fahrrad hätte ja da nie durchgepasst. Das heißt, die haben das in die Einzelteile zerlegt und haben das als Einzelteile aus meinem Keller rausgetragen, bei sich irgendwo hin und sind damit weg. Und am nächsten Morgen habe ich natürlich Polizei gerufen. Und die waren sehr damit beschäftigt. Also es war bestimmt ein Einzelfall, weil die meisten bei der Polizei sind mit Sicherheit ganz, ganz toll und vertrauenswürdig. Aber die waren sehr damit beschäftigt, zu versuchen, mir nachzuweisen, dass ich das inszeniert hätte. Das war ziemlich anstrengend, weil ich wäre gar nicht auf diese ganzen verrückten Ideen gekommen. Ich hätte einfach nur gesagt, mein Fahrrad wurde geklaut von irgendwo, aber doch nicht aus meinem Keller und dann breche ich da alles kaputt und mache da den, naja. Das war mein kleines, ich wurde richtig doll beklaut Erlebnis.
Ich glaube, das war ein Waschbär oder so, der sich da wirklich wochenlang für Zeit genommen hat.
Ja klar, eine Waschbär-Gang, wenn dann.
Am Ende, wenn man in Berlin sein Fahrrad nicht mit in die Wohnung nimmt, dann ist das quasi das Gleiche wie unangeschlossen an die S-Bahn stellen. Also das ist halt,
ja.
Wenn du nicht willst, dass es klar wird, leg's unter dein Kopfkissen. So.
Ja.
Ansonsten ist es volles Eigentum.
In der Wohnung ziehen sie es dir immer noch durch das angeklappte Fenster raus.
Wir haben auch hier vor einem halben Jahr, nee, nicht mal, im Oktober, aber irgendwie so ein teures Bike geholt, irgendwie für 1.500 Euro, irgendwie so ein richtig schmuckes, schönes, mit dem man schön fahren kann. Und das haben sie mir dann vom, also es war am Auto hinten am Gepäckträger angeschlossen und festgemacht und mit Schloss nochmal, ja, haben sie auch entfernt und mein Gepäckträger zerschnitten von meinem Auto. Aber auch da selber schuld.
Hatten wir uns jetzt wirklich darüber aus? Soll ich jetzt meine Geschichte auch erzählen?
Ja.
Uns wurde das Auto geklaut. So richtig doof. Das hatten wir gerade erst 8 Monate. Und das haben wir Gebrauch gekauft für 6.000 Euro. Aber das war zu dem Zeitpunkt richtig viel Geld. Und das war einfach scheiße.
Okay, was ist das für ein weirder Flex? Also damals war das voll viel Geld.
Also ich meine, jetzt easy. Nein, ich meine, das war richtig viel Geld. Das war einfach hart zusammengespart für 8 Monate. Das sollte nicht in die Richtung gehen, jetzt bin ich so reich, sondern eher.
Ja, das war einfach von mir.
Ja, und das war halt in so einer schrägen Vorwärtsparklücke, sodass sie es halt einfach anscheinend hinten rausziehen konnten. Also nicht so seitlich an der Straßenwand geparkt, sondern die, wo man so vorne schräg einparkt. Und das bietet sich anscheinend an zum Klauen, also merkte ich das. Das hat die Polizei gesagt. Und einmal wären wir vielleicht doll beklaut worden, also meine Familie. Aber da war ich zu Hause, als eingebrochen wurde und habe die Einbrecher verjagt. Das war richtig crazy. Da waren meine Eltern im Urlaub und ich war 12. Und ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock auf Schule und bin zu Hause geblieben. Meine Schwester war in der Schule und dann habe ich irgendwann klirren hören. Und unser Hund damals, der hatte Epilepsie und ich dachte, der hat gerade einen Anfall und bin runtergegangen die Treppen. Und ja, genau, man kann bei uns von der Treppe so ins Wohnzimmer gucken, was so eine riesen Glasschiebetür im Garten ist. Und dann habe ich schon überall alles voller Scherben gesehen im Wohnzimmer von der Treppe aus. Und genau in dem Moment, also 2 Männerbeinpaare da langlaufen. Wir sind gerade reingekommen, ich stand auf der Treppe und bin dann irgendwie nur hoch und habe gehört, wie die dann auch so hinterherlaufen. Die wollten anscheinend oben anfangen. Dann habe ich einfach nur oben die Tür zugeschlagen, weil ich halt wusste, okay, ich bin jetzt hier ein junges Mädchen, die werden wahrscheinlich nicht Schiss haben. Aber dadurch, dass ich halt die Tür zugeschlagen hatte, wussten die, es ist jemand zu Hause und sind direkt weggerannt und dann wurde Polizei gerufen und so. Und die wurden dann auch tatsächlich geschnappt. Und das war irgendwie, ja, das war krass. Und was mir davon aber am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass in der Zeitung darüber berichtet wurde und da stand ein 13-jähriges Mädchen, hat die Einbrecher verjagt. Und ich dachte so, ich bin erst 12, jetzt denkt gar nicht, ich bin schon 13.
Ja, du warst so mutig wie eine 13-Jährige. Ja, voll krass. Noch jemand fies beklaut worden oder wollen wir das letzte Thema noch kurz angehen?
Ich glaube, ich bin noch nie richtig beklaut worden. Gut, also so, dass es nachhaltig irgendwie für mich problematisch war oder richtig blöd. Weiß nicht, ich glaube, ich gehe damit auch ein bisschen. Doch, ich bin schon ein paar Mal beklaut worden, aber es war für mich jetzt mal so, naja, das ist halt so. Habe ich halt, das muss ich nächstes Mal besser machen. Ich bin dann eher immer selbstkritisch. Das
ist meine Schuld.
Naja, also ganz ehrlich, wenn dir ein Fahrrad geklaut wird, ja, dann denke ich mir immer, es bringt dir so wie, also dann, ja, also in Berlin zumindest, vielleicht hat es auch Berlin eigen, aber dann bist du selber schuld gewesen irgendwie.
Ja, wir wissen jetzt auch, Auto nie in solche Parklücken parken. Selbst schuld.
Auto ist mal was anderes natürlich, ne? Das kannst du nicht mit nach Hause nehmen, in die Wohnung, aber ja. Also je nachdem, wie du wohnst. Also
das Aufregendste war, als mir jemand in der U-Bahn mein iPad geklaut hat, kurz bevor die Türen zugingen. Und ich habe dann die Tür wieder aufgedrückt, bin hinterher gerannt und habe ihn dann auch noch gekriegt. Bin so von hinten auf ihn draufgesprungen, da ist natürlich das iPad schon mal zerdeppert. Und dann hat er so ein bisschen mit mir kämpfen wollen auf dem Bahnsteig und hat mich dann auch so irgendwie Richtung Gleise geschoben, also S-Bahn oder so. Und dann kamen aber irgendwelche vier Soldaten, die gerade auch in der U-Bahn waren und haben uns erstmal hops genommen. Und dann saßen wir da bei der Polizeiwache und da gab es dann die CCTV-Aufnahme der Kameras. Und da sieht total witzig aus. Du siehst Typen rennen, auf einmal kommt von hinten so ein Schatten draufgesprungen. Und das am wenigsten Aufregende war, dass die Behörden mich jeden Tag anrufen und sagen, kann ich meine Einkommensbescheinigung und mir schon wieder Zeit klauen. Der größte Diebstahl, der stattfindet, sind diese verdammten Zettel.
Genau, auf der Ebene war es meine erste große Liebe, die mein Herz gestohlen hat.
Boah. Jetzt wird's heftig. Okay, Sebastian ist am Telefon, aber lass uns mal schon mal damit anfangen, damit wir beim nächsten Mal da gleich wieder einsteigen können und unsere Gehirne bis dahin warm sind. Weil sonst sind sie nämlich den ganzen Tag kalt. Das ist mir völlig klar. Es geht mir um das Thema Dritter Beirat und ich möchte eigentlich unser Hauptproblem in den nächsten 5 Jahren definieren. Also fangen wir an mit einfach nur eine Schätzung von jeder Person und dann sind wir fertig für heute und dann können wir beim nächsten, dann denken wir, glaube ich, automatisch ein bisschen drüber nach und können beim nächsten Mal weiterdenken. Ich kann gerne anfangen, damit ich weiß, damit alle und ich selber weiß, weil ich weiß es auch noch nicht, in welche Richtung ich das überhaupt genau meine. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, das Netzwerk wüsste ich gar nicht so richtig, wo uns das wirklich was bringen soll. Und ich glaube nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren unsere größte Hürde wird. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren ist unsere allergrößte Hürde oder Herausforderung tatsächlich überall, wo wir sind, das anzuwenden, was wir potenziell könnten schon. Also was meine ich damit genau? Mal ein paar Beispiele. Überall die bestmöglichen Kostenverhandlungen zum Beispiel erarbeiten, also eine super Kostenkalkulation machen. Dafür sorgen, dass alle Standortleitungen wissen, wie sie am effizientesten arbeiten. Dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen Zentrale und Standortleitung mega funktioniert. Dafür sorgen, dass Sitter wissen, wer wir sind, wofür wir angetreten sind und sich verbunden fühlen mit dem Unternehmen und deswegen mit noch mehr Leidenschaft vielleicht auch Teil werden wollen und mitwirken. Ich glaube, also dass quasi, um es mit einem Wort zu sagen, dass die Größe, die wir erreichen werden, unsere größte Herausforderung wird. Und ich sehe nicht das Netzwerk als Problem und ich sehe auch nicht irgendwelcher mangelnden politischen Einfluss als Problem, weil ich habe das Gefühl, durch die Gesetze, die da sind, sind wir auf einem guten Stand und können eigentlich immer weitermachen. Wir kennen uns gut genug aus und so. Aber dass, wenn wir über Elternassistenz als Beispiel in Sachsen mega viel gelernt haben und jetzt wissen, wie wir es machen, oder in Hamburg machen wir es ja auch, das dann zu übertragen, so easy, dass die anderen Standorte das jetzt auch alle machen und können, und sofort einsetzen und so weiter. Das halte ich so als noch ein Beispiel von denen, die ich auch schon genannt habe. Das halte ich alles für die größte Hürde. Ich glaube, wir werden an jedem Standort nicht verhindern können, dass wir weit unter unserem Potenzial arbeiten dort. Das ist für mich die Herausforderung, die ich jetzt gerade nicht wüsste, wie man die lösen soll. So.
Ja, ganz witzig. Vor Anfang Dezember hat mich angerufen. Wir haben ein bisschen rumgelabert und dann hat er mir als letztes beim Gespräch die Frage gestellt, was eben er in den nächsten 5 Jahren als unsere größte Herausforderung sieht. Und er wollte natürlich sofort eine Antwort. Und mir ist nichts eingefallen, außer die Sorge, dass wir es nicht schaffen bei dem Wachstum, das wir anstreben und das wir haben werden und immer hatten, dass wir das gut managen können, sodass wir überall den gleichen Qualitätsstandard haben und du es jetzt gesagt hast, das meiste rausholen, was uns möglich ist. Dass das eigentlich das Einzige ist, was ich sehe, was wirklich ein Problem ist. Alles andere ist quasi lösbar. Oder da sehe ich das ist kein Problem, das ist dann eher eine Aufgabe, die wir halt abhaken müssen. Aber eher die Sorge, dass wir so ein riesiger Kahn werden, der so unüberschaubar ist, dass wir nicht mehr wissen, wer was gerade macht, dass super viele Informationen verloren gehen, dadurch extrem Unzufriedenheit wächst und dann daraus resultierend, dass sich irgendwann vielleicht auch monetär niederschlägt und wir ein Problem kriegen, weil wir unsere Organisationen nicht mehr im Blick haben. Genau, das ist das Einzige, was ich wirklich als Gefahr sehe. Alles andere kriegen wir eh hin. So wie in der Vergangenheit auch. Also da brauchen wir keinen, da weiß ich nicht, weil er hat mich gefragt, genau, die Frage speziell war, welchen Skill müsste die Person mitbringen, wenn du dir eine Person backen könntest, was würde diese Person können? Quasi. Und da war es für mich halt so ein riesen so ein Riesenunternehmen und in 2 Jahren sind wir nochmal doppelt so groß wie jetzt, das zu organisieren, dass es funktioniert, dass unsere Werte eingehalten werden. Also was ist eingehalten? Dass wir alle den gleichen Wertekanon haben, dass der gelebt wird. Und dann im Grunde das, was du gesagt hast.
Wir beide gehen davon aus, dass es so existenziell sein wird, dass das Unternehmen das dann auch nicht schafft. Also wenn man den Übergang, wenn man diese Größe nicht gemanagt bekommt, dann wäre die Exit-Strategie, dass die Vision nicht erfolgreich geschafft wurde und das Unternehmen sozusagen in die Binsen geht. Weil so habe ich deine Frage verstanden, Friedrich, zu Beginn. Was wird das größte Problem sein? Also ist das größte Problem, was uns vor existenzielle Nöte bringt, oder das größte Problem, welches wir im Generellen hinnehmen müssen?
Stimmt, die Frage muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer stellen, ja.
Ich habe es nach zweiterem jetzt beantwortet.
Ja, ich würde auch sagen, das größte Problem, unsere Ziele zu erreichen. Die Frage habe ich zumindest jetzt beantwortet. Existenziell ist es wie immer Liquidität, würde ich sagen.
Genau.
Ja, genau, das war nämlich mein Gedanke. Also ich finde es ja unheimlich schlimm. Also jetzt dadurch, dass ich jetzt ja auch noch mal näher dran bin, also meine Mom hat den Pflegedienst und sie kämpft damit ja auch schon so lange und es ist ja wirklich im sozialen Sektor ein Riesenproblem. Aber ich finde es einfach eine bodenlose Frechheit, dass Krankenkassen sich wirklich vorenthalten, ein Zahlungsziel von 3 Monaten zu haben, auch wenn man ein anderes Zahlungsziel vorgibt. Und sobald sie irgendwelche Forderungen haben, dass sie ihre Forderungen durchgedrückt bekommen. Und das finde ich so schlimm. Und genau das treibt ja so viele Unternehmen halt genau in solche Richtung, dass sogar Arbeit, also Organisationen geschaffen worden sind, so wie Noventi. Das wurde dafür geschaffen, damit Krankenkassen, damit wir das überbrückt bekommen, diese Liquidität, weil Krankenkassen nicht vernünftig zahlen oder nicht rechtzeitig. Dafür wurden eine Branche wurde dafür geschaffen. Und das finde ich so widerlich. Und das sehe ich als Riesenproblem. Und ich habe das Gefühl, dass das noch schlimmer wird durch die Politik gerade, dass halt immer mehr der Mittelstand in die Bredouille kommt, dass die das halt nicht mehr gebucht bekommen. Also ich sehe das jetzt an kleinen bis mittelgroßen Pflegediensten, die natürlich nochmal ein Leistungsangebot haben, aber die halt durch diese Zahlungen und diesen Zahlungsverzug wirklich plus diesen Tariferhöhung, dass sie da halt richtig drunter leiden, dass sie halt die Gelder gar nicht reinbekommen, um die Löhne rechtzeitig zu zahlen. Ich glaube, dadurch, dass wir kein Pflegedienst sind, haben wir halt nochmal Glück, weil wir eigene Tarife haben. Aber ich finde, die Politik treibt es gerade so weit, dass es halt, finde ich, existenziell richtig bedrohlich ist. Und da habe ich in den nächsten 5 Jahren echt einen heilen Respekt vor, wie sich das noch weiterentwickelt.
Ich sehe sozusagen die Erfüllung der Vision so ein bisschen zweigeteilt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir, oder was ich gerade wahrnehme, ist, dass wir dem Ziel der flächendeckenden Versorgung da versuchen nachzukommen, auch mit der Geschwindigkeit, in der wir alles vorantreiben. Ich habe eher Sorge, dass dann dieses beste Arbeitgeberin ebenso nicht schnell genug nachziehen kann. Also ich merke das ja auf unserer Ebene sozusagen. Wir überlegen gerade auch, wie kriegen wir das hin, dass wir alle Standorte gleich gut begleiten. Also die Neuen haben andere Themen als die Alten, aber auch die Alten haben ihre Themen. Wie kriegt man das so gut organisiert? Ist gerade einfach alles viel. Und bei den Standorten natürlich auch. Die wachsen wahnsinnig schnell. Kriegen die das denn hin? Also hauptsächlich die Sitter. Auch dabei gut zu begleiten mit dem Wachstum. Also deswegen würde ich dann nochmal differenzieren zwischen den beiden Visionszielen sozusagen.
Sebastian, möchtest du noch?
Kannst du Linda noch was kommentieren? Ich bin immer noch überzeugt, dass wir Vision 1 nicht mal ansatzweise erfüllen können ohne Vision 2. Vision 2 bedeutet, diesen Arbeitsmarkt zu verändern. Und nur dann können wir auch mit anderen zusammen Vision 1 irgendwie näher kommen. Also wäre das für mich die größte Hürde. Ja, es wird immer unpersönlicher, ne? Das passt irgendwie auch ganz gut. Es ist schon etwas anderes, wenn man mit 5 Leuten arbeitet und sich umeinander kümmert, oder ob man mit 500 arbeitet, von denen man viele nicht kennt. Wie soll man da das gut machen? Man muss dann das gut machen, abgeben an andere wiederum, und es wird immer unpersönlicher. Das ist echt schwer.
Mir fällt noch was ein, aber wir wollen ja beim nächsten Mal dann vielleicht noch ein bisschen Gedanken austauschen. Judy, ich wollte gerne kommentieren. Ich glaube auch, dass das ein Riesenproblem ist, aber es ist ein bisschen wie das Problem, an das wir uns schon gewöhnt haben. Und ich denke, dass es nicht unsere schlimmste Herausforderung wird, weil wir das Glück haben, jetzt schon ein Netzwerk zu haben und das Glück haben, insgesamt profitabel zu sein und ein Wachstumsunternehmen zu sein. Das heißt, wir finden immer wieder Interesse für Geldzuschuss sozusagen. Es gibt jetzt auch schon zu viele Beteiligte, für die das ein extrem hoher Schaden wäre, wenn es bei uns existenziell würde. Und dadurch, dass wir insgesamt profitabel sind, also so um den Nullpunkt und ein bisschen Plus machen, werden diese Leute Geld nachschießen, bevor wir sozusagen insolvent würden oder sowas. Deswegen glaube ich, dass wir das gehandelt kriegen mit viel Arbeitseinsatz und total Stress und so, klar, aber ich glaube, das ist etwas, das wir gehandelt kriegen, weil wir es schon kennen und weil wir wissen, was wir alles für Optionen haben. Und das ist für mich hier der Unterschied zu 20 Standorte haben und ich weiß nicht, ob die Standortleitung 4 an Standort 17 unsere Vision schon mal gelesen hat. Als Beispiel. Das ist für mich interessant und der Gedanke, den ich jetzt nicht verlieren will, damit wir den beim nächsten Mal vielleicht auch diskutieren können. Deshalb gefällt mir als eine mögliche Lösungsoption für diese ganzen Probleme der Community-Gedanke. Ich weiß nicht, ob jetzt hier allen eine Meta etwas sagt, aber wenn man eine Community aufbaut, in der sozusagen ein ständiger Austausch zwischen allen Beteiligten stattfindet und das auch ein bisschen unkontrolliert wird, also so wie eben eine Community arbeitet über Chats, die wir nicht kennen und Gruppen und was auch immer, dann kann sich sozusagen eine, so macht man das auch etablieren für alles, was wir noch nicht ganz festgelegt haben. Dadurch, dass Leute, und das ist dann eine Meta, ne? Eine Meta ist, so macht man das im Durchschnitt oder normalerweise. Und das finde ich jetzt, kam mir der Gedanke, das finde ich ganz spannend, ob wir den Community-Gedanken da nochmal so weit spinnen wie möglich als möglichen Lösungsansatz dafür. Denn auch in Communities mit Hunderttausenden oder Millionen von Leuten gibt es Sparten, das sind dann halt Computerspiele zum Beispiel, in denen Millionen von Beteiligten etwas auf die gleiche Art machen und den Prozess ziemlich ähnlich machen, weil sich das einfach durchgesetzt hat als das Richtige, um die Ziele innerhalb des Systems zu erreichen. Und das, weil es eine Community ist, geht das. Gut, das war der Gedanke dazu. Total abstrakt, aber ich werde da noch eine Weile drüber nachdenken.
Ich denke bei Liquidität, also das ist schon immer eine Herausforderung. Ich meine, das liegt auch vor allem daran, dass wir ein mathematisches Problem haben, ne? Wir sind sehr niedrigmargig und in einem Bereich, in einem Unternehmen oder in einer Branche unterwegs, die niedrigmargig ist. Wir haben hier keine 40%, sondern wir sind immer irgendwo im einstelligen Bereich und wir sind noch nicht so lange, dass wir über 5% oder sowas haben. Teilweise hatten wir auch weniger in der Vergangenheit. Und das heißt, Mathe haut halt immer zu, wenn du Liquidität aufbauen willst oder nicht verlieren willst, dann muss also der Umsatz, die Differenz zwischen Umsatz und dem, was und Kosten, darf halt maximal die Marge sein. Und je kleiner diese Marge ist, desto schwieriger wird das Ganze. Genau, und das sehe ich insofern, ich sehe das nicht als existenzielles Problem, dass wir aufgrund der liquiditären, also dass wir deswegen irgendwie pleite gehen oder so mal. Dafür hatten wir das zu oft, dazu wissen wir zu gut, was wir machen müssen. Und müssen aber auf jeden Fall besser werden. Ich sehe halt eher die Gefahr, dass wir uns irgendwann, weil wir das nicht in den Griff kriegen, so viel darum kümmern müssen, die ganze Zeit, dass wir keine Zeit mehr für was anderes haben. Weil wir uns nur noch um Liquidität kümmern, weil wir in einem absoluten Dauerstressmodus sind. Und ich habe jetzt die Erfahrung und die Sicherheit mittlerweile, dass mich solche Nachrichten in einer Woche müssten wir was bezahlen, wir haben aber kein Geld, dass mich das nicht, das macht nichts mit mir emotional. Das ist einfach, mittlerweile prallt das so an mir ab und ich schaue mir das dann an und dann kümmern wir uns irgendwie. Aber wir werden ja immer mehr Leute und je mehr Leute wir damit konfrontieren, das merkt man ja jedes Mal, auch wenn wir in der Zentrale dann, als wir die hatten so richtig und das erste Mal auch in die Lage gekommen sind, das ist halt ein unglaublicher, ist unglaublich zehrend auch mental, so ein Zustand. Und da machst du die Leute mit kaputt. Die verbrennst du komplett. Und deswegen ist, ja, das ist die große Gefahr. Und gleichzeitig ist es halt so, wenn wir mal mehr als 10% Marge machen, dann laufen wir gerade komplett gegen Vision Teil 2. Deswegen werden wir diese Herausforderung, die werden wir immer haben und der müssen wir uns aber widmen. Nicht, weil ich sie in sich als existenzbedrohlich empfinde, sondern der potenzielle Arbeitsaufwand, der damit einhergeht, der uns in allen anderen Bereichen komplett blockt und allen anderen Leben beschäftigt.
Müssen wir das System irgendwie stürzen?
Ja, einen eigenen Factorer gründen.
Wir können ja erstmal ein eigenes Noventi gründen und dann krabbeln wir noch dichter an die Kassen ran. Keine Ahnung.
Eine eigene Krankenkasse, einen eigenen Staat.
Ja, genau so ist es. Das wäre doch cool, wenn wir irgendwie in 5 Jahren irgendwie in der Lage sind, irgendwas da zu beeinflussen. Weil das einfach wirklich auch richtig ungerecht ist. Ich finde es einfach richtig unfair.
Und es zwingt Unternehmen halt bilanziell auf massive Gewinne oder ja, zu steuern, ne? Weil, also das jetzt keine, soll jetzt keine generelle Ausrede sein, aber da ist ja immer die Liquidität mit drin. Also du brauchst einfach eine gewisse hohe Marge, um sicherzustellen, dass dein Cashflow funktioniert. Das ist ja auch schade. Vielleicht würden Unternehmen mehr Geld an ihre Mitarbeiter ausgeben, wenn sie kein Cashflow-Problem hätten.
Das auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, mit Linda und noch jemandem hatte ich vorhin kurz das Thema, dass wir hier in dem Podcast ja möglicherweise Sachen sagen, die, wie auch immer, wieder auf uns zurückfallen. Und da wollte ich mich mal mit euch einigen, dass mir das recht ist. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, wir gewähren den in der Verwaltung unbegrenzt Urlaub oder so. Wenn wir sowas sagen, dann könnte das, also vielleicht müssen wir nochmal einen Disclaimer hinzufügen, dass hier keine rechtlich verbindlichen Aussagen getätigt werden oder so. Dass nicht irgendwann später eine Kollegin sagt, ihr habt im Podcast gesagt, unbegrenzt Urlaub, den will ich jetzt ausgezahlt kriegen, beispielsweise. Dass sowas nicht geht, müssen wir mal gucken. Da frage ich, ja, gute Idee, danke. Da frage ich jetzt mal den Anwalt gleich nochmal nach. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn es auf uns zurückfällt und wir haben dann das Problem mit in einem Fall, dann löst das ja für uns das Problem für die Zukunft dann. Indem wir dann eben diese Sache in Zukunft konkreter ausdrücken, klarer und wie auch immer. Und vielleicht auch ein Problem geheilt haben. Also Beispiel 2017, das bringe ich gerne vor, das Beispiel. Und ich sage 2017, vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, aber Feiertagslohn hatten wir nicht und hätten wir aber machen müssen in 2016 oder so. Und dann kam halt jemand und hat uns damit, ja, sagen wir mal, ziemlich penetriert. Bis es dann irgendwann gelöst war für alle. War nervig für den Moment, aber es war dann besser für alle danach. Darauf wollte ich mich gern einigen. Ich will gern weiter frei sagen, wie wir was machen, auch wenn wir möglicherweise dann Ärger kriegen. Für einen Moment, weil wir den Ärger nämlich dann, also vieles, von vielem Ärger wissen wir ja auch einfach gar nicht. Und dann lösen wir den in Zukunft. Dann kriegen wir eben einmal Ärger. Das ist so das Risiko, das wir hier eingehen würden. Jemand was dagegen? Ärger zu kriegen?
Nö, nee, können wir alle nur was draus lernen. Mal gucken, was die Anwälte am Ende sagen.
Ja.
Rufmord oder so.
Ja, aber das ist gut. Wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Wir müssen nicht immer sagen, es gibt auch noch andere, die bestimmt scheiße sind, sondern wir können einfach sagen, nee, die finden wir scheiße. So wie Bewertungsvideo auf YouTube oder so. Die können ja auch einfach sagen, die Wagner-Pizza schmeckt nicht mehr. Schmeckt so braun plötzlich. Dürfen sie sagen. Okay. Sind wir fertig?
Ja. Mir bleibt irgendwie nur zu sagen, ich weiß aber nicht, ob das jetzt einfach speziell auf mich bezogen ist irgendwie. Mir geht's, seit wir angefangen haben mit dem Love Train und so zu arbeiten, geht's mir irgendwie viel besser. Also ich habe richtig viel, steht echt bei mir wieder, der, und das war nicht immer so, im letzten Jahr, der Spaß so im Vordergrund. Und ich habe oft Lust auf die Themen, auf die Aufgaben, auf die Herausforderungen. Anscheinend war das eine gute Sache, dass wir das irgendwie gemacht haben. Ich habe nicht mehr das Gefühl, also dieses Gefühl, so Einzelkämpfer zu sein, das habe ich überhaupt nicht mehr.
Ja.
Julia hat letztens eine Scrum-Retrospektive gemacht, ich glaube, so war sie erst genannt. Und da ging es dann darum, unter anderem zu benennen, was einen so ein bisschen Wind in den Segeln bringt. Und da war für mich auch das mit dem Love Train. Für mich ist es das, es gibt genau wie Theo es sagt, je mehr Menschen man hat, mit denen man das zusammen macht, desto weniger hat man das Gefühl, dass man der ist, der es alleine machen muss oder so. Ja? Da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Grenze, es muss auch irgendwie eine Vertrautheit da sein, aber für mich ist das auch mega entlastend.
Das überrascht mich auch ein bisschen. Also wir haben ja jetzt doch uns nochmal, die ganze Zeit entwickeln wir uns ja weiter und so, aber ich finde es spannend, dass wir jetzt so viele neue Dinge anschieben, so viel mehr passiert und ich hatte eher die Angst, so okay, es wird einfach noch doller und kacki, aber das Gegenteil ist der Fall. Aber ich denke, es liegt vor allem an neuen Menschen, die wir dazu geholt haben. Das muss ich auch sagen, die Gespräche mit Kiel, also die neuen Leute zu finden, das hat mir jedes Mal so viel Kraft und Energie gegeben. Ich so dachte, ja, das ist am Ende das, worauf es ankommt. Ich habe mich dann irgendwann so verlaufen in irgendwelchen Antwortfristen für, keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Aber am Ende war, also da kann man sich total viel mit beschäftigen. Das fällt einem dann persönlich so sehr ins Gewicht, irgendwie die eigenen Sachen. Aber so kriegt man mal den Blick für das eigentlich, wofür wir hier antreten und was wir so machen und was wirklich wichtig ist. Was nicht heißt, dass alles andere unwichtig ist, aber in dem, wie soll es mich belasten sollte oder stressen sollte oder welchen Gewicht ich dem Ganzen geben sollte. Ja, in der Priorisierung so. Und das hilft mir total. Weil ich jetzt zum Beispiel auch sagen kann, ohne dass ich missverstanden werde, das war wahrscheinlich früher auch so, aber dass ich sage, für Onboarding-Videos, ich bin am Start, wenn gerufen wird. Aber Leute, das interessiert mich zu wenig. Da gibt es ja andere, die das machen können. Bitte tut das. Aber ich nicht. So. Und das fühlt sich richtig gut an.
Also zusammengefasst, das finde ich am coolsten, wenn du was ausschlagen kannst und nicht mitmachen musst.
Nee, mitmachen schon, aber ja, dass man Verantwortung abgeben kann einfach. So ganz einfach. Ja, war wahrscheinlich früher auch schon so, aber jetzt habe ich mehr das Gefühl dafür.
Ja, ich muss meine Rolle erstmal noch finden, aber das passiert schon noch.
Ich meine auch.
So, ich gehe jetzt hier raus, weil ich sitze auf glühenden Kohlen irgendwie und
warum sitzt du auf glühenden Kohlen?
Das tut doch voll weh.
Ja, und ich habe das Gefühl, andere sitzen hier eher in so einem Gänseblümchenfeld.
Okay. Ja, ja, okay. Dann lass es alle schlecht gelaunt an den Schreibtisch zurück. Tschüss.
Nee, Theo, war auf jeden Fall eine hammer, mega krasse Idee. So, das wolltest du doch jetzt.
Nein, überhaupt nicht. Aber danke.
Ach so, jetzt stimmt Theo. Theo ist der Beste, yeah.
Ja.
Endlich sagt's mal einer.
Ja. Endlich sagt's mal einer in den letzten 6 Stunden, endlich mal.
So, wirklich. Also hat quasi noch nie jemand gesagt.
Ja. Gut. Dann Freitag beginnen mit der Aufnahme und Dashboard ein bisschen genauer. Jetzt haben wir alle Themen, bis auf die 4000 Zeilen, die sonst noch so in unserer Themenliste stehen. Und die besprechen wir dann auch Freitag um 14 Uhr. Geil.
Bis dann.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.